Jo, versteht ihr mich? Gleich kommt auch der Lautsprecher dazu, ne? Ein bisschen lauter, sonst muss ich halt lauter reden, aber ich denke, das kommt gleich. Ich wünsche mir, dass ihr mich nicht nur akustisch versteht, sondern möglichst auch inhaltlich. Wir sind ja gerade bei einer Reihe über die Reisen des Apostel Paulus. Und Paulus ist jemand, der sich auf den Weg gemacht hat, auf die Reise gemacht hat, um Menschen zu erreichen. Die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Roadmovie, würde man heute sagen. Da sind ganz viele Geschichten, die sich auf dem Weg ereignen und dann immer mal wieder einzelne Themen hochploppen. Ein Thema, das heute dran ist, ist das Thema der Freiheit. Die Freiheit, die Gott schenkt, aber die damit anfängt, dass Menschen innerlich frei wird. Die zweite Missionsreise des Apostel Paulus. Wir erinnern uns kurz, was vorher vorgefallen ist. In Jerusalem gab es ein Apostelkonzil, wo man miteinander geguckt hat, wie ist das mit dem Glauben? Müssen die Leute, die zum christlichen Glauben übertreten, auch Juden werden, das heißt, sich beschneiden lassen? Und dann hat man aber entschieden, nein, der Glaube an Christus reicht. Das ist durch einen Streit hervorgegangen, der sehr fruchtbar war, weil er zu einer Kompromisslösung geführt hat. So, nun befinden wir uns hier unten in Jerusalem. Paulus möchte sich wieder auf den Weg machen, kriegt aber direkt Streit mit Barnabas. Es geht um einen Mitarbeiter, den er mitnehmen möchte, beziehungsweise Paulus eben nicht mitnehmen möchte. Er sagt, das ist ein Weichei, den lassen wir zu Hause. Und Barnabas sagt, den müssen wir aufbauen, der muss was lernen, also nehmen wir den mit. Sie haben sich getrennt und das hat die Mission potenziert. So, Paulus ist dann mit Silas hier hoch gegangen, gelatscht, wie auch immer, über Tarsus, hier über Gemeinden, wo er bei seiner ersten Missionsreise war. Er hat immer wieder geguckt, wie geht es diesen Menschen, wie läuft das in den Gemeinden, läuft da alles gut. Hier ist ein entscheidender Punkt, hier ist nämlich der Übergang nach Europa. Paulus hatte irgendwann einen Traum, da winkte einer aus Mazedonien und sagte, komm rüber und hilf uns. Und Paulus hat diesen Traum sehr ernst genommen und nun ist das dieser Schritt nach Europa. Hier in Philippi landen sie als erstes. Dort treffen sie auf Frauen, die Gott suchen, gottesfürchtig sind. Und als erste bekehrt sich Lydia, eine Purpurhändlerin, eine alleinstehende Geschäftsfrau. Sie und viele, die dabei sind, bilden die erste Gemeinde. Gott hat Humor. Der erste Gemeindeleiter auf dem europäischen Kontinent war eine Frau. Das muss man frommen Machos manchmal noch in Erinnerung rufen, dass es auch mal andere Zeiten gab. Also Gott geht hier nicht einen Weg, er geht geschlechtsneutral vor. Das heißt, immer wieder gucken, wo sind Menschen, die sich berufen lassen und die kommen dann sozusagen auch in diese Funktionen, die gebraucht werden. Zu Philippi werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen, da werden wir uns näher drauf gucken. In Thessalonich ist eine der nächsten Stationen, hier oben Thessalonika, da ist Paulus längere Zeit, das ist eine ziemlich schwierige Situation. Er muss für seinen Lebensunterhalt arbeiten, die Gemeinde hat nicht viel Geld, ihn zu unterstützen und er kann deswegen auch weniger predigen. Und trotzdem kommen auch dort Leute zum Glauben, aber es dauert ziemlich lange. Ich glaube, das muss man einfach auch mal wahrnehmen. Wir denken, wenn wir über den Glauben reden und die Leute bekehren sich nicht gleich, dass das früher alles besser gewesen wäre. Irrtum. Das waren harte Zeiten, wo Paulus lange geredet hat, ohne dass irgendein Mensch reagiert hat. Jedenfalls muss er dort arbeiten gehen und hat weniger Zeit, sich um die Mission zu kümmern. Weil es aber Ärger gibt, flieht er nach Berea. Nächste Station ist Athen. Athen ist damals das Zentrum, was so die Götter und die Glaubensgeschichten angeht. Und Paulus ist dort, dass er einen Altar sieht, da steht drauf für den unbekannten Gott. An diesen Altar stellt er sich und hält eine Predigt über Gott, wie er wirklich ist, der wahre Gott. Dort bekehren sich auch einige Leute, aber es gibt eine Menge Diskussionen, die auch dann schwierig sind. Also er wird nicht überall mit Freude aufgenommen, im Gegenteil, an den meisten Stellen wird er rausgeprügelt, um das mal so zu sagen. Ein weiterer Schritt ist Korinth, wo er längere Zeit ist, dann geht es nach Ephesus und von Ephesus über Caesarea wieder zurück nach Jerusalem. Ich bin bei diesen Kapiteln, das sind ja mehrere Kapiteln, bei denen es um diese Reise geht, bei ein paar kleineren Geschichten stehen geblieben, die sich überwiegend in Philippi abspielen und die zeigen, was passiert, wo Menschen sich auf den Weg macht. Das Thema, was hier hochploppt, ist das Thema Freiheit, genauer Freiheit für eine geknechtete Seele. Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Weissagung, würde man heute sagen. Mit ihren Prophezeiungen oder Wahrsagerin, eine Wahrsagerin. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Das ging viele Tage so, bis Paulus es nicht länger anhören konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Was erzählt die Frau da? Eigentlich doch die Wahrheit. Sie sagt, das sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Warum bringt Paulus sie quasi zum Schweigen? Paulus sagt, wir sind nicht hier, um Leute sozusagen so drastisch zu bekehren, sondern wir wollen mit ihnen reden. Unsere Botschaft ist klar. Diese Botschaft kommt von der falschen Seite, auch wenn es sich so zuerst nicht anhört. Was Paulus aber viel stärker bewegt hat, dass hier eine Frau ist, die nicht Herr über sich selbst ist, passt so von der Wortwahl nicht ganz, also die nicht ganz Frau über sich selbst ist, die geknechtet ist von einem Geist, der sie in der Gewalt, in der Macht hat. Und dieser Geist sagt durch sie, was er will. Sie hat nichts zu sagen. Sie ist versklavt, innerlich versklavt. Er hat wahrscheinlich auch noch mehr gesehen. Die gequälte Seele dieser Frau, die negativen Gefühle, die mangelnde Freiheit, das, was andere wahrscheinlich nicht so mitgesehen haben. Und das, diese Mischung darauf, sie nervt ihn auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht er einen Menschen, der unfrei ist, führt dazu, dass er sie befreit. Und man merkt, dieser Mensch ist so geknechtet, dass er auch nicht sie spricht, nach dem Motto, werde anspricht, werde frei, sondern dem Dämon direkt gebietet, fahre aus. Das ist für uns Westler etwas strange, kommt aber immer wieder auf dieser Welt vor und auch im Westen. Man muss also nicht an Dämonen glauben, dass sie da sind, sondern sie sind da. Es sind Menschen, die geknechtet sind unter fremde Mächte, und hier wird Gott zu jemand, der einen Menschen frei macht. Wir leben in unserem Land, in einem Land großer Freiheit, die wir schätzen. Ich schätze sie jedenfalls. Diese äußere Freiheit bedeutet aber nicht, dass Menschen auch innerlich frei sind. Wer unter einer Sucht leidet, weiß, wovon ich rede. Es gibt Schuld und Sünde, die uns quält. Gedanken, wo wir schuldig geworden sind, die uns nicht loslassen. Wir sind dann nicht innerlich frei. Unser Gewissen ist belastet. Wir sind nicht innerlich frei. Und hier fängt die Freiheit an. Was nützt uns unsere ganze äußere Freiheit, dass wir uns auf die Straße stellen können, unsere Meinung sagen können, auch wenn sie keinen interessiert, dass wir kaufen können, was wir wollen, das ist nämlich vor allen Dingen Freiheit, die wir hier haben, dass wir leben können, wie wir wollen, das ist ja auch gut, aber was nützt uns das alles, wenn wir innerlich geknechtet sind? Innere Freiheit ist der erste Schritt zu echter äußerer Freiheit. Hier wird eine Frau freigemacht von einem bösen Geist, damit sie überhaupt durchatmen kann und diesen Weg gehen kann. Innere Freiheit hat seinen Preis. Die Besitzer der Sklavin sahen sofort, dass mit dem Geist auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das städtische Gericht. Sie stellten sie vor die beiden Stadtobersten und erklärten: Diese Menschen hier stiften Unruhe in unserer Stadt. Juden sind sie, sie wollen Sitten einführen, die gegen unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger nicht annehmen dürfen. Paulus und Silas bekommen Ärger mit den Zuhältern. Denn nichts anderes sind das, diese Leute. Die wollen Geld machen mit dieser Frau und sehen ihre Einnahmequelle gefährdet. Nun könnte man denen sagen, geht mal selber arbeiten, anstatt immer andere für euch anschaffen zu lassen. Aber nein, diese Menschen treten plötzlich relativ selbstbewusst auf und argumentieren ganz anders. Sie sagen nicht, die machen uns unser Geschäft kaputt, sondern sie argumentieren, sie sind gegen unsere Ordnung, sie machen unser aller Ordnung kaputt und wir sind römische Bürger und das sollten wir nicht annehmen. Es wird also ganz anders argumentiert, um die Leute aufzuhetzen. Diese Argumentationsweise ist uralt und wird heute auch gerne angewendet, wenn man jemanden fertig machen will. Es geht nicht um die Sache, sondern man versucht, die anderen Leute auf seine Seite zu bringen. Populismus nennt man sowas, glaube ich. Auch die Volksmänner war aufgebracht. Es ging also auf diese Kalkulation und verlangte ihre Bestrafung. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Die populistischen Thesen haben gewirkt. Man macht kurzen Prozess, da wird nicht nach Weiß und Schwarz gefragt, man fragt noch lange nicht die Betroffenen nach ihrer eigenen Sicht, die Zeugen werden nicht gehört, sie werden kurzerhand verprügelt und eingesperrt. Hinterstes Gefängnis meint kein Licht, nicht mal Ratten gehen dahin, weil das wirklich kaum auszuhalten ist. Die Leute dürfen nicht dort sich aufhalten, sondern sie sitzen fest, die Füße werden in einen Block gespannt. Das sind so Balken, die man aufeinander legt, die haben zwei Löcher für die Beine, werden zusammengekettet, da ist nicht viel Bewegung drin. Eigentlich gar keine. Wenn man sich das so überlegt, ist das eine ziemlich üble Situation. Eine tolle Missionsreise. Sie reden von ihrem Glauben, sie sorgen dafür, dass ein Mensch, der innerlich geknechtet ist, frei wird und nun sitzen sie hier. Nun könnte man meinen, dass Paulus und Silas erstmal eine Runde haben, wo sie sagen, musste das sein? Hätten wir die Frau nicht einfach in Ruhe lassen können? Hätten wir uns überhaupt auf den Weg machen können oder müssen? Nein, das tun sie nicht. Sie beschweren sich nicht. Ich denke schon, und das ist uns ja hier nicht überliefert, dass sie das eine oder andere besprochen haben und dass sie auch ihrer Wut oder ihrem Ärger freien Lauf gelassen haben. Aber was dann kommt, ist etwas, was man so nicht erwartet. Diese Menschen, die äußerlich geknechtet sind, und zwar sichtbar geknechtet, in so einem Block eingespannt, fangen an, um Mitternacht zu beten und zu singen. Um Mitternacht betete Paulus und Silas und sie priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten mit. Lobpreis im Knast. Das ist innere Freiheit. Alles andere hätte man erwartet, dass die jammern, dass die sauer sind, dass sie nach ihrem Anwalt rufen, dass sie dies oder das tun, dass sie sich zurückziehen. Aber dass sie hier singen, zu zweit, ob sie gut gesungen haben, wissen wir nicht, aber sie singen aus voller Seele das, was sie an Lobpreisliedern kennen. Und deswegen auch nochmal so ein Tipp am Rande. Es lohnt sich, ein paar Lieder auswendig zu lernen, um im Knast eine gute Figur zu machen als Christ. Also, sie singen hier und da passiert etwas. Es ist dunkel um sie herum, aber hier ist plötzlich Gott am Wirken. Der Ort, wo man sagt, hier ist Gott nicht, das ist die Hölle auf Erden, da ist plötzlich Jesus. Er ist da, weil sie singen, weil sie beten, weil sie mit ihm rechnen. Er war auch vorher schon da, als sie wütend waren, als sie diskutiert haben, aber an dieser Stelle kommt er wirklich zum Zuge. Wie das passiert ist, sie haben einfach angefangen zu singen und zu beten, wie sie es gelernt haben, sie haben das einfach durchgezogen. Wo man betet, bebt die Erde. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben, die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf, als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief so laut er konnte aus der letzten Kammer im Gefängnis: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Dieser Lobpreis rockt das Gefängnis, so würde man heute sagen. In einem Ort voller Schuld, Wut, Hass, Hoffnungslosigkeit und Scham verändert Gott die Atmosphäre. Er schenkt Freiheit, innere Freiheit, die auch zur äußeren Freiheit führt. An dieser Stelle ist ein sehr kniffliger Punkt. Angenommen, jetzt hätten alle hier wirklich den Weg in die Freiheit gesucht. Alle wären gegangen. Das wäre ein Desaster gewesen. Für Paulus, für Silas und den Gefängnisdirektor sowieso. Irgendwie ist diese Freiheit so, dass alle noch so geschockt sind von dieser Freiheit, dass sie sich nicht bewegen. Aber sie haben einen Vorgeschmack bekommen von dem, was Gott will. Glaubensfreiheit für den Gefängnisdirektor. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten: Jesus ist der Herr, erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Kurzpredigt. Alles gesagt in einem Satz. Jesus ist der Herr, erkenne ihn als Herrn an, setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Es hört damit nicht auf. Diese Predigt geht weiter, denn der Gefängnisdirektor hat eine ganze Familie, die auch bei ihm im Haus wohnte, wahrscheinlich direkt am oder im Gefängnis. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich, wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinde, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend führte er die beiden hinauf ins Haus, lud sie zu Tisch. Er und alle die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Durch diese Details wird deutlich, wie der Strafvollzug war. Die hatten nicht erst die Wunden versorgt, die von den Stockhieben da waren, sie hatten sie einfach so eingesperrt. Sie wären dort an einer Sepsis gestorben, an einer Vergiftung. Hier passiert nun das, was hätte passieren müssen. Der Direktor sorgt dafür, dass ihre Wunden gewaschen werden. Sie sind frei und sie können frei reden. Der Gefängnisdirektor nutzt diese Freiheit, um den Glauben anzunehmen, er und sein ganzes Haus. Es wird nur in ein paar Worten beschrieben, aber ich denke, Sie werden etwas ausführlicher erzählt haben von dem, was Glaube ist und was dieser Glaube bedeutet. Nun könnte hier die Geschichte zu Ende sein und sagen, alles super, die beiden sind frei. Offiziell noch nicht. Sie sind per Gesetzbeschlusses durch die Stadtobersten, der eigentlich einer Klage nicht hätte standhalten können, eingesperrt, aber sie sind eben noch eingesperrt. Also muss hier noch ein anderer Weg folgen und der folgt auch. Paulus nimmt nämlich sich die Freiheit, sich auf geltendes Recht zu berufen. Als es Tag geworden war, schickten die Stadtobersten die Amtsdiener zum Gefängniswärter mit der Weisung: Lass die beiden Männer frei. und sorge dafür, dass sie das Stadtgebiet verlassen. Der Gefängniswärter berichtete es Paulus und sagte: Die Stadtobersten haben mir befohlen, euch freizulassen und wegzuschicken. Verlasst also das Gefängnis und die Stadt und geht im Frieden Gottes. Gott hat also an anderer Stelle noch gearbeitet bei diesen Stadtobersten, dass sie diese Entscheidung treffen. Oder vielleicht waren sie einfach ins Nachdenken gekommen, denn was sie gemacht haben, war rechtlich nicht sauber. Auch damals schon nicht. Aber Paulus wandte sich an die Amtsdiener und sagte: Die Stadtobersten haben uns öffentlich prügeln lassen, ohne Prozess und richterliches Urteil. Dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht. Auch noch ins Gefängnis haben sie uns gesteckt und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Glaubensfreiheit und die Freiheit für den eigenen Glauben zu leiden bedeutet nicht, dass man sich alles gefallen lässt. Es bedeutet, dass man nicht mit Gewalt antwortet. Die Missionsgeschichte der ersten Christen ist eine völlig gewaltlose Geschichte. Man hat lieber selber die Schläge eingesteckt, als sie auszuteilen. Aber sie haben nicht alles mit sich machen lassen. Dort, wo es um Recht und Gesetz ging, haben sie gesagt: Hier, Paulus hat das immer wieder deutlich gemacht, ich bin ein römischer Staatsbürger. Ihr könnt mit mir nicht so umgehen ohne Gesetz und Ordnung. Interessant in dieser Situation, das hätte man vielleicht nicht erwartet. Man hätte gesagt, als große Märtyrer gehen die vom Platz, alles in Ordnung. Aber nein, sie pochen auf ihr Recht und das ist wichtig. Nicht nur für Paulus, sondern für die Gemeinde, die dort entstanden ist, dass sie lernen, wie sie mit diesen Drangsalierungen umgehen können. Die Amtsboten meldeten das den Stadtobersten. Als diese hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger seien, erschraken sie. Sie kamen selbst und entschuldigten sich. Dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Danach verließen sie die Stadt. So kann es ausgehen. Sie haben viel einstecken müssen. An dieser Stelle ist etwas passiert, was für die Gemeinde in der Stadt ganz wichtig ist. Hier ist nämlich ein Signal gesetzt worden, dass die Populisten nicht einfach machen können, was sie wollen, sondern dass Recht und Ordnung für alle gilt. Die Gemeinde hat gelernt, dass sie ab und zu mal ein paar abkriegt an Stockhieben, aber dass sie immer wieder deutlich aufstehen soll, Gott loben soll und dann wird Gott handeln, wie auch immer. Wir wissen an anderer Stelle, dass Christen gestorben sind, dass Gott nicht immer helfend und rettend eingegriffen hat, aber es gibt eben auch diese Geschichten und man muss sie hören. Christliche Freiheit, innere und äußere Freiheit. Luther hat das einmal gesagt: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Diese Freiheit bedeutet, ich bin wirklich frei. Ich bin innerlich frei. Ich bin sogar so frei, wenn es nicht anders geht, mich gnadenlos unterzuordnen, wenn ich dabei nicht mit Gottes Gesetz in Konflikt komme. Also es bedeutet, ich bin innerlich frei, auf der einen Seite mir dann auch mal nichts gefallen zu lassen, ich bin niemandem untertan und auf der anderen Seite zu sagen, wie Paulus, ich möchte diese Leute gewinnen und deswegen gehe ich den unteren Weg. Wir leben in einem Land, in dem die Freiheit umstritten ist. Ich möchte das besonders am Thema Religionsfreiheit deutlich machen. Religionsfreiheit bedeutet, dass ein Mensch freiwillig seine Religion wählen darf, dass er eine Religion verlassen darf, ohne dass es ihm schadet, dass er wirklich Freiheit hat, zu glauben oder die Freiheit, nichts zu glauben. Das ist Religionsfreiheit und die ist im Moment in unserem Land in Gefahr. Dass Menschen entscheiden und dass diese Dinge nicht mehr wahrgenommen wird. Wir merken das, wenn es um Christen geht oder um Menschen, die in dieser Freiheit Christen geworden sind und zum Beispiel einen Asylantrag stellen müssen. Da wird von den Richtern oft und den Entscheidern erstmal so getan, als ob die gar nicht wirklich glauben. Die tun das nur, um Asyl zu bekommen. Und wenn man dann hört und liest, was dann an Ablehnungen kommt, und es sind immer einige Ablehnungen schon geschehen, dann fragt man sich, was für einem Land sind wir eigentlich? Warum wird das nicht anerkannt? Und wenn da ein paar tausend Leute sind, die sagen, ich werde Christ, auch mit den Kosten, was das alles bedeutet, den Ärger für die Menschen hier oder im Iran oder Afghanistan, es ist doch nicht so, dass sie einfach das entscheiden, ohne dass es Konsequenzen hat. Wie kann es also sein, dass man unter dem Aspekt, dass Menschen vortäuschen, Christen zu sein, um Asyl zu bekommen, wegen ein paar tausend Leuten das ganz ablehnt? Wir haben vielleicht ein paar tausend Leute, die mit diesem Grund Asyl haben wollen. Von 1 Million, die letztes Jahr gekommen sind. Hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Ich bin dafür, dass Menschen, ob sie vom Islam verfolgt sind, ob es Jesiden sind oder Christen, das ist egal. Dort, wo Menschen verfolgt werden, müssen sie Hilfe bekommen. Aber was ist das in unserem Land, wo man den christlichen Glauben so nach hinten stellt und ihn nicht mehr anerkennt? Mich macht das wütend. Mich macht das richtig wütend und ich merke, wir müssen da auch anders vorgehen. Wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen ihnen deutlich machen, wenn hier jemand Christ wird, hat das Konsequenzen. Auch für die ganzen bekannten Verwandten in Afghanistan und Iran. Das macht keiner leichtfertig. Und wir bitten darum, dass diese Gewissensfreiheit anerkannt wird. Wenn jemand sagt, ich stehe hier, ich bin Christ, ich kann nicht anders, dann wird das anerkannt. Mit dieser Gewissensfreiheit haben wir die Freiheit in unserem Land erreicht. Diese Gewissensfreiheit ist nicht nur für den Glauben wichtig, auch wo Menschen aus politischen Gründen verfolgt werden. Da müssen sie die Möglichkeit haben, hier Schutz zu bekommen. Irgendwas läuft falsch. Und deswegen ist die Freiheit, die wir haben, auch dann etwas zu sagen. Wir sind in Umfeldern, wo viel geredet wird, auch über Flüchtlinge, über Asyl und in diese ganzen Themen. Wir haben eine Möglichkeit, hier etwas reinzubringen. Nämlich deutlich zu machen, Leute, erstmal zwischen den Farben Weiß und Schwarz gibt es noch ein ganzes Spektrum. Außerdem sind das keine richtigen Farben. Bunt wird es nämlich erst da in der Mitte. Dass man deutlich macht, Populismus bringt uns nicht weiter. Aber dass wir auch die innere Freiheit haben, zu unserem Glauben zu stehen und zu anderen, die auch ihren Glauben leben. An dieser Stelle müsste man noch viel mehr sagen, müsste man auch viel mehr reden. Ich möchte einfach dazu einladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen ist am Ende dieser Predigt auch nicht irgendwas, dies und das könnte man tun und das nehmen wir als Gedanken mit, sondern einfach der Punkt, wenn Gott uns innere Freiheit schenkt, wenn er in unserem Land Freiheit schenkt, Gott sei Dank und vielen Menschen sei Dank, die dafür gekämpft haben, dann dürfen wir nicht nachlassen. Vorher hatte Andreas das gesagt, man muss darum kämpfen. Man muss auch um innere Freiheit kämpfen. Jemand, der seine Sucht loswerden will, muss richtig kämpfen. Für die äußere Freiheit müssen wir auch kämpfen, mit den richtigen Mitteln. Aber das sollten wir uns wahrnehmen. Dort, wo Christen auftauchen, wo das Evangelium auftaucht, verändert es die Welt. Und es fängt an bei uns. Amen.